Herzlich willkommen, liebe WIMAF-Zuhörerinnen. Auch heute habt ihr euch wieder entschieden, den besten Podcast aller Zeiten zu hören, der gerade erst gewählt wurde zum besten Podcast aller Zeiten. Und deswegen sind wir natürlich besonders happy, dass ihr gesagt habt, no, ich investiere jetzt meine Zeit und meine Ohren in diese ganz besondere Sendung namens WIMAF. Wiedersehen macht Freude, der Podcast für Menschen mit Herz. Es wäre der traurigste Podcast aller Zeiten, wenn ich den alleine moderieren würde, wenn ich hier alleine quatschen würde, dann würde jeder sagen, oh Gott, das ist ja nicht auszuhalten. Das ist es natürlich nicht, denn mir gegenüber sitzt meine großartige Partnerin in Crime, kann man sagen, und sie ist eine Koryphäe vor und hinter Mikro. Sie vor Mikro, wie sie eigentlich vor Mikro,
ja, ja.
Vor
und nee, hinter Mikro ist eigentlich. Ich bin eine Koryphäe vor Mikro. Ja. Steht auf meiner Visitenkarte.
Ja, absolut, die Mikro-Koryphäe. Ja. Herzlich willkommen, Maria Lorenz.
Hi.
So, Maria, wir haben heute einen ganz tollen Gast.
Ja.
Wir freuen uns sehr, dass sie hier ist. Die Terminfindung war schwierig, weil er viel mehr zu tun hat als wir.
Und wir auch.
Beziehungsweise viel, du hast ja auch so viel zu tun. Ja. Ich bin eigentlich jeder einzelne Tisch, der immer so viel Zeit hat. Aber gut, sei es drum. Wir haben es geschafft und wir freuen uns total. Der zukünftige Kanzler Deutschlands, herzlich willkommen, Kevin Kühnert.
Also, das soll ich jetzt sein?
Du hast doch über mich gesprochen.
Ja, ich meine so long term. Ne? Also,
und wie immer schämen wir uns ein kleines bisschen, weil wir den Film ja auch geguckt haben.
Das stimmt. Ja, wir haben einen ganz schlimmen Film aufgegeben.
Ja, und Nils hat gestern noch am Ende gesagt, da müssen wir uns morgen wieder entschuldigen.
Mit Recht.
Ja, Kevin, vielen Dank, dass du hier bist. Wir haben uns ja so auf Twitter, haben wir dich so ein bisschen outgecallt und gesagt, dass du mal unbedingt vorbeikommen sollst. Und dann hast du sofort gesagt, ja, lad mich doch ein. Das hast du natürlich recht.
Und jetzt sitzen wir hier. Ja.
Jetzt sitzen wir hier.
Schön auch nochmal die Kausalkette, einfach, dass wir alle wissen, wie es dazu gekommen
absolut,
ist.
Ja, absolut. ich glaube ja, ich bin ja fest davon überzeugt, dass du in, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren Kanzler sein wirst.
Habe ich noch ein bisschen Zeit, das ist gut.
Hast noch ein bisschen Zeit. Allerdings habe ich mir gedacht, es gibt ja immer diese... es gibt ja diese große Legende von deinem Parteikollegen Gerhard Schröder.
Mhm. Der hat den Film auch geguckt, oder was?
Der hat den Film auch geguckt.
Das
würde vieles erklären.
Der hat so diese Legende kultiviert, ja, dass er in Bonn am Kanzlerbungalow oder am Kanzleramt gestanden hätte und am Zaun gerüttelt hätte und gesagt hätte, ich will da rein. Das war immer die Legende, die später über Gerhard Schröder erzählt wurde. Jetzt frage ich mich, du wirst es besser wissen als ich, wenn man sich jetzt heute hier an die Waschmaschine da an das Kanzleramt stellt und am Zaun rüttelt, da wird man doch sofort getasert.
Ich habe so eine Geschichte über meinen Ex-Freund, aber...
Okay. Ich habe es nicht ausprobiert und habe auch nicht vor, es auszuprobieren, aber ich weiß, dass da relativ häufig Demos stattfinden, unmittelbar vor diesem Zaun. Also ich glaube, Zaun ist noch im Bereich des Machbaren.
Eine angemeldete Rüttlung ist okay.
Genau. Und ich vermute, weil gerade diese Geschichte von Schröder so überliefert ist, dass viele da mal für ein Bild posieren und an diesen Zaunstäben rütteln.
Ja. Aber ist es passiert oder eine Legende?
Also er hat es halt immer erzählt. Deswegen, ich glaube, außer ihm war keiner dabei.
Das scheint das beste Argument dafür zu sein, dass es niemals stattgefunden hat.
Und warum, Herr Schröder, hat das nie? Ja, es war nachts um drei.
Ich weiß nicht, mein Bus kam nicht. Also, es war auf jeden Fall in Bonn, aber ich weiß nicht, war es am Kanzleramt oder am Kanzlerbungalow? Es gab ja in Bonn diesen Kanzlerbungalow.
Nee, der ist, glaube ich, weiter draußen. Das muss schon das Kanzleramt gewesen sein. Ja. Also in den Bungalow, ob man da rein wollte.
Du warst ja auch nur so Vorsitzender.
Vielleicht musst du ja auf Toilette.
Hast du eigentlich noch irgendwie in Bonn zu tun gehabt oder immer nur in Berlin? Du kennst immer
das
Berlin
ist ja,
politisch.
Lass mal überlegen, wann war 99 war, glaube ich, der Umzug nach Berlin in den Bundestag. Da war ich 10 Jahre alt.
Ja, krass.
Kleiner Fun Fact, ein Jahr bevor Hollow Man rauskam.
Das stimmt.
Und damit hat Maria Lohns die perfekte Brücke geschlagen zum heutigen Thema. Wir sprechen über Hollow Man von Paul Verhoeven.
Ich wollte euch natürlich auch nicht drängen. Also wenn ihr noch eine Weile über Bonn, ist
ich
ja
glaub,
auch ein
wir
schönes
haben die
Thema einfach.
Echt durch. Wir reden über Hollow Man von Paul Verhoeven mit Kevin Bacon in der Hauptrolle. Und erstmal vielleicht allgemein, das machst du ja immer gerne, dass wir am Anfang erstmal allgemein über den Film reden. Wie ist so hier die Allgemeinstimmung des Filmes gegenüber?
Ich sag mal, um es in den Worten von Paul ich weiß übrigens immer nicht, wie man ihn ausspricht. Verhoeven.
Ich glaube, das ist dann eingedeutscht, wenn wir Verhoeven sagen.
Verhoeven. Paul Verhoeven selber bereut, diesen Film gemacht zu haben und wird nicht müde, in Interviews zu sagen, nun ja, den habe ich gemacht, da habe ich Geld gebraucht und danach sind wir alle weitergezogen.
Hatte irgendwo gelesen, er hat danach irgendwie eine mehrjährige Kreativpause eingeschoben, weil die Kritiken auch so heftig waren. Aber es hat, glaube ich, ich hatte irgendwo Statistik gesehen, bei 90 oder 95 Millionen Dollar Kosten 190 eingespielt.
Oh, also kein Flop.
Wenn er Geld brauchte, ja, das zumindest hat er geschafft.
Ja, er hatte irgendwie gesagt, hatte ich gelesen, dass alle Filme, die er davor gemacht hat, ich glaube auch Starship Trooper zum Beispiel, ja, ne, hätte nur er so machen können.
Ja.
Aber den Film fallen ihm sofort 30 andere Regisseure ein, weil der so krass einfach nur weggedreht wurde, ja, dass das einfach jemand anders hätte machen können.
Ja gut, Starship Troopers ist natürlich sein großes Signature-Piece, also das ist ja der Paul Verhoeven-Film, weil der ja auch wirklich was Besonderes ist, weil der diese sehr ironische Ebene hat und das, glaube ich, auch einer der ersten Filme war, der so eine Riesenironie in so ein Science-Fiction-Thriller-Setting irgendwie gesteckt hat. Irgendwie. Das war, außer bei Spaceballs, bis zu dem Zeitpunkt noch nicht zu sehen. Aber
hattet ihr den früher damals gesehen? Also, nein. Oder hast du den jetzt zum ersten Mal gesehen?
Ich muss mich jetzt generell gleich am Anfang outen. Ich bin überhaupt kein großer Filmgucker.
Kein Problem.
Das stimmt, das fand ich auch erstaunlich, als wir uns mit deinen Leuten irgendwie ausgetauscht haben für die Einladung. Und wir gesagt haben, so, ja, wir können mal gucken, ob auf Netflix oder Amazon ist. Ja, nee, Kevin hat, glaube ich, kein Netflix.
Ja, das ist, weil ich bin nicht so richtig viel zu Hause. Das heißt, es bliebe nur, es unterwegs zu gucken. Aber unterwegs heißt in der Bahn und das ist für mich einfach klassische Arbeitszeit. Da muss ich was wegschaffen, ansonsten stapelt sich alles.
Ja.
Und daher, wenn ich einen Account hätte, dann weiß ich, es würde nicht gut gehen. Dafür bin ich nicht diszipliniert genug.
Ja. Das heißt, wir haben jetzt diese Verantwortung, dir ab und zu mal einen Film zu zeigen, genutzt. Ja. Haben wir dann Hollow Man hingelegt. Seine
Filmzeit für Hollow Man. Ausgerechnet das.
Ja. Ich sag mal, gern geschehen.
Aber ansonsten hat der Paul Verhoeven auch noch so viel, ich weiß nicht, was hat er noch gemacht, hat er nicht sogar Robocop gemacht oder so? Das sind ja so Filme, wo man sagt, also der ja auch heute lustigerweise von so einer Generation, die mit dem Film aufgewachsen ist, so versucht wird, nachträglich gelesen zu werden als, ja nee, das war eine Mediensatire, weil da wird sehr kritisch mit dem Umgang der Medien mit solchen Sensationen umgegangen, aber es war halt damals, hat das von uns niemand als Mediensatire geguckt.
Man muss auch dazu sagen, Nils, du hast ja richtig dich mit Film im Studium auch beschäftigt.
Das ist richtig.
Deswegen geht Nils immer gerne so ein bisschen in die Analyse. Und ich nicht. Und,
aber du hast dich auch mit Film im Studium beschäftigt.
Ja, so ein bisschen, stimmt. Aber ich lese vor allen Dingen immer gerne die Trivia. Was war hinter den Kulissen los? Und deswegen finde ich es schon immer direkt lustig, wenn sofort, auch wirklich relativ kurz danach, der Regisseur sagt, nee Leute, das war's dann nicht. Hat man ein sehr gutes Gefühl bei dem Film. Aber ich bin tatsächlich überrascht, was du sagst, dass er dann doch so gut lief finanziell. Das hätte ich nicht gedacht.
Naja gut, aber ich glaube, Verhoeven, ja. Worauf hatten wir uns jetzt geeinigt?
Ich glaube, jeder, wie er will.
Ja.
Dann bleibe ich jetzt bei Verhoeven. Ja, er hatte irgendwie danach gesagt, er sei klassischer Mainstream-Film gewesen und vermutlich leitet er das auch daraus ab, dass es ein relativer Kassenerfolg einfach war, sonst hätte es wohl auch nicht so geklappt. Und der Preis ist dann, dass es irgendwie schlechte Kritiken hagelt er, glaube ich, auch in Locarno ziemlich ausgepfiffen worden ist bei der Präsentation. Ja.
Den Film in Locarno zu zeigen.
Ich weiß nicht, was bedeutet das?
So ein Filmfestival, wo aber natürlich auch immer viel künstlerisch wertvolles Zeug gezeigt wird und Premieren hat.
Und
so.
Hollow Man.
Und Hollow Man. Oh Mann. Wir können ja mal kurz den Zuhörern, die den Film nicht gesehen haben, weil wir haben eine Menge Zuhörer, die uns nur um unseres Willen hören und den Film dann gar nicht gucken.
Ja.
Zumindest laut Zuschauern.
Lucky Sam.
Ja, das in dem Fall tatsächlich. Wir können ja mal kurz sagen, worum es geht.
Ja. Willst du das zusammenfassen?
Ich kann ja mal ganz kurz versuchen. Es geht um eine Gruppe von Wissenschaftlern, die finanziert offensichtlich vom amerikanischen Militär, versuchen, erst Tiere und dann Menschen unsichtbar zu machen. Wir nehmen an, dass das Militär damit natürlich nur liebevolle Sachen vorhat, um irgendwo Leute reinzuschmuggeln, damit sie Wasser bringen oder so. Ne? Also davon gehe ich jetzt mal aus. Und was sie aber nicht schaffen und was ich auch gestern schon geschrieben habe, Kevin Bacons Charakter Sebastian, glaube ich, krampfhaft versucht mit einem sehr lustigen kleinen Windows-Programm hinzukriegen, ist irgendwas stabil zu kriegen. Man kriegt die Tiere bis jetzt unsichtbar, aber nicht wieder zurück sichtbar. Dann zerfallen sie in Gelee.
Ja, es macht sie anscheinend auch aggro so ein bisschen, diese.
Genau, oder irgendwie so, sie sagen auch immer wieder, irgendwie verflüssigt sich ihr Gehirn, also was auch immer da passiert. Also es ist jedenfalls nicht stabil. Und dann schaffen sie es aber einmal. Lügen dann aber das Militär an, dass sie es nicht geschafft haben und noch mehr Zeit brauchen, weil Kevin Bacon es an sich selber ausprobieren möchte. Und er wird so dargestellt als so ein Rockstar-Scientist, der aber auch extrem unangenehm ist.
Ja. Auch so ein bisschen gewissenlos, muss man sagen.
Ja, und auch so ein gar kein Teamplayer, ja. Also einfach so ein Arschloch eigentlich. Ja. Und er entscheidet, ich mach das jetzt, wir probieren das jetzt an mir selber. Weil er halt irgendwie sich da als...
Und weil er der Erste sein will, weil er geil sein will. Und so.
Genau, ja. Genau. Also er ist wirklich ein extrem unangenehmer Zeitgenosse. Also angefangen von seinem Auto, der Kleidung. Also uns wird wirklich ganz unsubtil gezeigt, den dürft ihr nicht mögen. Den mögen wir nicht.
Das fällt aber auch nicht so schwer, ihn nicht zu mögen.
Also haben sie gut gemacht. Der Job's gut erledigt. Ich finde ja Kevin Bacon ganz toll übrigens. Also auch als Schauspieler, ja. Aber auch als Mensch. Und ja, also das ist dann die Story. Er ist dann unsichtbar und Dinge passieren.
Er scheint dann auch noch mehr durchzudrehen. Also sie scheint dieses Agro-Level irgendwie zu erhöhen. Sie versuchen ihn, glaube ich, auch irgendwann nochmal sichtbar zu machen und es haut nicht hin oder so, ne? Irgendwie. Also das ist so dann die Story, dass er dann quasi aus dem, dass der Dr. Jekyll nicht mehr aus dem Mr. Hyde zurück kann.
Ja. Im Grunde genommen. Ihm passiert ja dann das Gleiche wie dem Gorilla. Er wird dann so super aggressiv. Also ich glaube, am Anfang diese...
Genau, wobei ich fand es schwer irgendwie zu ergründen, ob das jetzt wirklich ein biologischer Effekt ist aufgrund dieses Serums oder ob das nicht ein psychologischer Effekt eigentlich ist, der da eintritt aufgrund der anderen Wahrnehmung, die man hat.
Weil er so verschwindet.
Ja, also man sieht es ja schon wirklich im ersten Moment, als er dann unsichtbar ist und da quasi auf dieser Liege noch drauf liegt und diese anderen Wissenschaftler beugen sich über ihn und dann reagiert er total wirsch und fordert sie auf, irgendwie die Fensterläden zuzumachen, weil es so hell ist und stellt irgendwie fest, er hat keine, also er kann seine Augen ja nicht mehr schließen, sondern das Licht kommt ungefiltert die ganze Zeit durch und man kriegt so einen ersten Eindruck davon, was das jetzt eigentlich mit so einem Menschen im Weiteren machen wird, sich komplett umstellen zu müssen.
Ja. Das ist ja, glaube ich, auch, ich glaube, da waren die im Drehbuch am allerstolzesten drauf, auf diesen Einfall, dass er keine Augenlider mehr hat, weil das wird 3 oder 4 Mal gesagt.
Nee, er hat Augenlider, aber sie sind halt durchsichtig.
Ja, ja. Genau.
Ja, genau. Ja, ja, stimmt. Oh, ist das nicht genial, wie wir das zu Ende gedacht haben?
Ja, ein paar andere Sachen waren nicht zu Ende gedacht, aber das ist zu spät.
Wir haben doch nicht mal angefangen, darüber nachzudenken. Zum Beispiel, warum tragt ihr nicht alle immer diese fucking Brillen.
Infrarotbrillen.
Ja. Na. Alle immer so, scheiße, jetzt sehen wir ihn die ganze Zeit nicht. Und ich dachte immer, da die Brillen, dann würdet ihr ihn dann sehen.
Da sind ja auch in diesem Labor sind ja so 100 Käfige mit unsichtbaren Tieren. Und wo man immer so super aufwendig, so auch so gefährliche Tiere, man weiß, das sind aggro, man muss immer die Brille, damit man sie sieht, da frage ich mich doch, wieso macht man denen nicht ein Halsband um oder malt die so ein bisschen an, dass die halt irgendwie immer sichtbar sind, auch fürs bloße Auge.
Was sie ja bei ihm auch machen, ne? Ja, also am Anfang kriegt er diese Latexmaske verpasst, damit man ihn visualisieren kann. Warum man das bei den Tieren nicht gemacht hat, das ist nicht ganz logisch erklärbar.
Ja, wirklich, weil man könnte wirklich einfach ein Halsband ummachen, dass man zumindest weiß, wo sie gerade sind. Also. Ich finde auch übrigens schön, dass die Tierkäfige einfach immer in dem Gang stehen, wo man immer durch muss. Von dem quasi im Flur, wo alle anderen Räume abgehen.
Ja, so ein Labor, da hat man nicht so viel Platz, Maria. Das ist sehr tief unterirdisch.
Ich glaube, es ist auch gut für die Tiere und für deren Entspannung, wenn sie einfach im Flur stehen, wo immer alle lang müssen.
Ja, dann er hat ja, also wir können es ja ein bisschen aufwickeln von vorne. Erstmal für mich schon direkt super beeindruckend der Vorspann, in dem so DNA-artig aussehende Mikroskop-DNA-Zellen sich immer zu den Namen der jeweiligen Leute formen.
Und wir dann, wissen sofort, aha, Wissenschaftsfilm.
Genau, genau. Und dann wird immer der Name so groß geformt und dann wird der da drunter, wird dann geschrieben, welche Position der oder diejenige hat, also ne, Executive, Producer, Kamera, was auch immer. Und darunter wird der Name dann nochmal geschrieben, damit auch wirklich alle sicher
getippt,
sind. Okay, falls ihr das jetzt nicht lesen können, haben wir es jetzt nochmal.
Und wenn ihr nicht so viel Zeit habt, dann lieber überspringen, weil die Hälfte des Films ist auch etwa rum, wenn der Vorspann vorbei ist. Das dauert sehr lange.
Ja, das dauert wirklich sehr lange. Man will uns da wirklich auf so eine Reise mitnehmen.
Aber ich habe ein bisschen Hunger bekommen, weil es sah aus wie russisch Brot, diese Buchstaben.
Ich fand, dass der Film auch eine wahnsinnige Schwankung hatte zwischen sehr schlechten und okay guten Effekten. Mhm. Also ich fand zum Beispiel, wenn er diese Latexmaske aufhat und diese Augen und den Mund, das fand ich, sah irgendwie gut aus. Also so, ne? Aber wenn er quasi immer wieder aufgetaucht und weggegangen ist auf diesem, also wenn man ihm dieses Serum eingespritzt hat, dann sah das immer aus wie so eine komische Cutscene von so einem Videospiel oder so. Also einfach gar nicht gut. Das scheint es auch am Budget Fragen gegeben zu haben.
Das stimmt. Es ist auch interessant, finde ich, weil wir sehen ja, wenn zum Beispiel dieser Affe wieder sichtbar gemacht werden soll, das erste Versuchstier, bei dem es klappt.
Isabella.
Genau, dieser Gorilla. Dann kriegt sie das Sichtbar-Serum injiziert und dann sehen wir das erste Mal diesen Effekt, wie die Menschen wieder erscheinen. Und zwar indem erst der Knochenbau wieder sichtbar wird, dann werden so die Adern, das Adergeäst sichtbar und dann kommt so
von
Fleisch
nach außen
und Haut.
So.
Genau,
und das ist schon stark gemacht, finde ich. Also ich habe gemerkt beim Gucken, ihr seid jetzt ein Tick älter, aber aber dass ich gar nicht so sicher war, was technisch eigentlich im Jahr 2000, als das Ding gedreht wurde, was möglich war und was nicht. Sprich, ob das jetzt im Rückblick betrachtet eine totale technische Sensation war, was wir da gemacht haben, oder ob das einfach dem Stand der Dinge entsprochen hat. Aber ich fand es, also dafür, dass es 20 Jahre her ist, fand ich es eigentlich ganz okay.
Also ich weiß noch, dass man damals auch die Effekte echt okay fand im Kino. Ich habe den auch damals im Kino gesehen. Mir ist aber was ganz anderes eingefallen, als ich diese Sichtbarwerdung wieder gesehen habe. Da ist mir eingefallen, dass auch ungefähr zur selben Zeit die Körperweltenausstellung losging.
Stimmt.
Und das war ja ein Riesenskandal. Und dann hat der sich anscheinend im Film so davon beeinflussen lassen, oder es war einfach eine Zeit, in der Menschen Anatomie wahnsinnig aufregend fanden, was auch immer. Aber diese Parallele von diesem sichtbaren Adergeäst mit dieser weltweiten Körperweltenaufschrei irgendwie, das ist mir gestern irgendwie.
Stimmt, in so anderen nicht unsichtbar Filmen ist es ja so, wenn jemand wieder erscheint, dass man dann die Haut so langsam wieder sieht und nicht quasi dieses von innen, dass man erstmal sozusagen von innen nach außen geht, sondern dass einfach so eine Person wie zum Beispiel auch bei Zurück in die Zukunft oder so, die tauchen dann einfach auf und sind dann wieder weg. Aber nicht so dieses, dass wir nicht durch die Anatomie kurz gehen. Wobei ich diese Idee eigentlich gar nicht so schlecht fand, dass sie dieses Serum einspritzen und dann sieht man erstmal nur das Serum sozusagen. Na. Das fand ich eigentlich auch ganz cool.
Aber ich habe mich dann die ganze Zeit gefragt, wieso, also dass so ein Serum dann durch die Adern geht und dann dadurch die Adern irgendwie sozusagen da irgendwelche Zellen reaktiviert werden, die quasi dann sich wieder auf sichtbar drehen oder so. Das kann ich mir laienwissenschaftlich noch irgendwie glaubhaft versichern, aber die Knochen, wieso werden denn erst die Knochen sichtbar? Knochen sind doch davon völlig unberührt von so einem Serum.
Verstehe, was du meinst.
Gut, das ist Science Fiction, also wir wollen es jetzt nicht.
Da habe ich mich sehr geärgert.
Ja.
Da war der Wissenschaftler in mir, auch wie unrealistisch.
Ja. Und das ist natürlich, weil der Rest des Films ja komplett realistisch war, verstehe ich, dass du da dich dran stößt. Ich fand aber so ein paar Ideen, die sie mit diesem Unsichtbaren hatten, ganz cool. Also so im Wasser oder was ich auch gut fand, war diese Situation mit dem Pfeifenrauch. Also dass er dann plötzlich, weil gar nicht mit ihm rechnet, und dann irgendwie pustet er den Rauch raus und er steht dann einfach genau vor ihm. Das fand ich ganz gut. Also ich meine, sie haben dann am Ende ja viele Varianten gefunden, wo man sich dann dachte, okay, bevor ihr schon drei Leute umgebracht hättet, ihr auf die Idee auch schon mal kommen können, irgendwie ihn mit Farbe zu beschmeißen oder mit diesem Dampf, Feuerlöscher da. Aber das an dem Pool fand ich echt super. Und auch im Wasser fand ich gut.
Ja, und im Prinzip, das wird ja am Anfang schon sichtbar. Also der erste Gang, den er macht, nachdem er da aus von dieser Liege, wo diese Unsichtbarmachung irgendwie stattgefunden hat, den er dann geht, ist ja zu so einem Waschbecken mit einem Spiegel, wo er sich dann Wasser ins Gesicht macht, um selber auch mal zu gucken, wie das eigentlich, wie das funktioniert. Ja. Und wo er dann noch irgendwie sagt, ich wollte mir mal mein Spiegelbild angucken.
Ja. Ich glaube, so, er wurde auch dann so ein bisschen aggressiv, weil ein Teil seiner Persönlichkeit, die uns am Anfang, als man ihn noch sieht, ja vorgestellt wird, dass es für ihn ganz wichtig ist, im Mittelpunkt zu stehen und irgendwie auch so ein bisschen der Rockstar zu sein und von allen so krass auch immer wahrgenommen zu werden. Das ist ja für ihn auch extrem schwierig, dass seine Ex-Freundin quasi nicht mehr, sondern irgendwie sich für jemand anders entschieden hat. Das ist für sein Ego keine gute Sache.
Das müssen wir jetzt, glaube ich, kurz erklären, wer die Ex-Freundin ist.
Das haben wir noch nicht erzählt.
Stimmt, das haben wir noch nicht erklärt.
Elizabeth Shue ist seine Ex-Freundin und mit der arbeitet er zusammen im Labor.
Übrigens nochmal, gerade wo wir über Elizabeth Shue sprechen, nochmal Props an alle Frisuren in dem Film. Jede einzelne, ein absolutes 90er-Jahre-Meisterwerk.
Die Kevin-Bacon-Frisur ist natürlich auch wirklich der absolute Hammer. Elizabeth Shue ist seine Ex, mit der arbeitet die aber zusammen. Sie haben so eine sehr intensive Arbeitsbeziehung, wenn auch keine private Beziehung mehr, weil sie ist nämlich weitergezogen und mittlerweile mit dem Assistenten aus dem Labor zusammen, also Josh Brolin, der da auch wirklich noch gar keinen Thanos-Vibe hat in diesem Film.
Das stimmt.
Ziemlich langweiliger Typ auf jeden Fall, genau, der irgendwie ins Ohr haucht, nachdem Kevin Bacon dann unsichtbar geworden ist, dass das doch jetzt etwas sei, was man den Enkeln später erzählen kann. Also die planen auf jeden Fall ein bisschen mehr Zukunft miteinander.
Ja, er ist halt wirklich, er wird auch so uns als richtiger Gegenentwurf zu Kevin Bacon. Er ist irgendwie Sicherheit und zuverlässig und auch immer ruhig und lass uns doch die Lösung suchen und so. Also wirklich genau das Gegenteil.
Aber auch so ein bisschen langweilig.
Ja.
Kevin Bacon ist ja schon aufregender.
Das stimmt, aber halt auch extrem unzuverlässig.
Und spät.
Jähzornig. Genau, und dann verschwindet Kevin Bacon und was er ja quasi und ist dann eigentlich der Mittelpunkt dieses ganzen Experiments, aber man sieht ihn halt nicht mehr und das ist halt für ihn auch ein Problem. Also so dieses, dass du quasi deswegen, was du auch gesagt hast, das wird er vielleicht auch deswegen so aggressiv, weil er selber einfach unsichtbar wird und das ist ja was für eine Persönlichkeit für ihn überhaupt nicht funktioniert. Also er will ja dann auch, also das Experiment ist ja eigentlich geplant, keiner nach 2-3 Tagen zu Ende zu sein. Also sie versuchen ihn ja zurückzuholen und das funktioniert ja nicht. Und dann ist es ja so unklar, vielleicht bleibt er für immer unsichtbar und dann wird er ja so auch so super aggressiv.
Aber er ist aber ja auch schon vorher, also
unsichtbar. Bist du aufgeregt?
Ich überleg grad, nee,
sag ruhig. Also.
Er ist ja schon vorher, als er dann unsichtbar ist und das erste Mal so ausnutzt und ausprobiert und so, da merkt man ja schon, was er für ein
Das erste, was
Arschloch
er macht, ist von seiner Kollegin die Bluse aufknopfen.
Genau.
Das ist einfach sein erster Move.
Ja.
Mir fallen übrigens 3 Millionen Sachen ein, die ich dann machen würde.
Ja.
Oder?
Genau, das habe ich mir halt auch gedacht. Ja. Ne? Also das lässt dann schon tief blicken. Wobei dieser, also der Film winkt schon auch an vielen Stellen so mit der Zaunpfahlfabrik.
Ja.
Von ganz Anfang an auch, also als irgendwie seine wissenschaftliche Arbeit erst noch gezeigt wird und dann hockt er da mitten in der Nacht zu Hause an seinem Steinzeit-PC und an irgendwelchen Atommodellen und so und dann zieht sie ihn aber immer wieder zum Fenster, weil er seiner Nachbarin gegenüber, die sich irgendwie sehr lassiv da gerade ent- und wieder bekleidet hinter irgendwelchen runtergelassenen Rollos, dann dabei zuguckt und so und man ahnt schon, dass es jetzt nicht ganz zufällig ist, dass wir da so reingebracht werden. Und übrigens Props auch nochmal an diese unfassbare Videotelefonie, die sie da wo er dann
viel besser als Skype heute.
Absolut, also ich meine, das Bild auf dem Bildschirm sieht irgendwie aus wie Microsoft Paint alle.
Ja,
aber die Videotelefonie, also ganz großes
Völlig
Kino.
Ohne Übertragungslag alles. Ich dachte auch so, was ist dieses Programm, ich möchte das benutzen. Also das habe ich auch gedacht. Dass ich dachte.
Und dann ruft er sie da irgendwie nachts um 2:30 an, um ihr die bahnbrechenden neuen Erkenntnisse mitzumachen und sieht dann noch, wie sie da so im Halbschlaf in Richtung des Telefons greift. Und 3 Sekunden später sitzt sie top aufgetakelt von dem PC, hellwach. So möchte ich da auch mal nachsitzen.
Ja, das ist, da wird, ja, es ist, ich fand das auch, ich habe bei diesem Telefonat auch gedacht, das ist doch jetzt, das passt jetzt nicht mit diesem Paint-Programm zusammen, was er da gerade gebastelt hat.
Ich fand das eh gut, wie er dieses Paint-Programm bedient, weil er forscht ja, ob so eine Zelle irgendwie hält oder nicht oder so. Da muss er dann immer wieder so neue Zellteile zusammenbauen im virtuellen Experiment, um zu gucken, ob es diesmal stabil ist so. Und es zerfällt immer wieder und er klickt dann so super aggressiv.
Ja.
Nein, verdammt!
Ah, und dann zieht er so 2 orangene Bälle rein. Und dann
weil er gerade die Nachbarin in der Unterwäsche gesehen hat.
Ja, habe ich original gedacht, er macht so 2 große orange Bälle nebeneinander. Ja, genau. Und dann hat sie, okay Leute, wenn so Wissenschaft geht, dann habe ich das immer überschätzt.
So profan kann Wissenschaft sein.
Und dann sagt ihm Paint, dass seine Zeichnung stabil ist.
Ja. Sonst stand immer Error.
Ja.
Dass sie das nicht noch in Comic Sans gemacht haben, na, fand ich eigentlich schade. Das wäre noch schön gewesen.
Ja.
So doodle-mäßig. Übrigens, die Nachbarin gespielt von Rona Mitra, die damals nur bekannt war als das erste Model, das Lara Croft darstellt. Ich glaube, Rona Mitra war sogar das erste Model, die offizielle Lara Croft war von Eidos, war glaube ich der Hersteller von.
Ich kannte sie aus der Serie Boston Legal mit William Shatner und.
War dann viel später, aber schön, dass sie.
Ich kannte sie gar nicht nur fürs Protokoll.
Ja.
Okay. Schön, dass sie noch zu tun hatte. Freue ich mich.
Ja. Super Rolle.
Für viele ist Lara Croft eine Einbahnstraße, eine Sackgasse.
Ja, dann fand ich auch gut, kurz bevor Kevin Bacon unsichtbar geworden ist, dass er nochmal ins Spiel geguckt hat und gesagt hat, man sieht sich. Sein persönlicher One-Liner.
Er hat ja so ein großes Labor-Team, und es wird das ja als großes Team verkauft, wo noch so 3 andere sind,
also die Rebellen? Ne?
Genau, die Tierärztin ist die Rebellin, die sagt gleichzeitig, sagt immer so, ja, sie müssen die Tiere schützen und so. Dann gibt's so eine Person of Color, die irgendwie so, die ist so die gute Seele des Labors. Mhm. Dann gibt's noch so einen Typen, den ich gerne Poor Man's Paul Giamatti nenne, weil der so aussieht, als wäre so, als würde er sich als Paul Giamatti verkleiden.
Absolut. Der sie haben so, nicht genug Geld für Paul Giamatti.
Genau, der hat so, so einen Haaransatz, der erst so hinter den Ohren wieder anfängt, aber dann dafür locken.
Ja.
Und
er ist so ein bisschen der witzige Sidekick.
Ja, aber das ist ja der andere auch, das wird uns ja dadurch gezeigt, da gibt es nämlich noch einen, der hat immer Kopfhörer auf und das ist ja das Zeichen für, ach guck mal, das ist der Freak.
Stimmt. Auch Leute, die so bei so ganz großen Boards, wo so quasi so, so wie so Art Mischpulten, wo ganz viele Knöpfe dran sind, immer die Füße hochlegen, da habe ich sowieso immer ein gutes Gefühl.
Ja, so ein bisschen Brücke Enterprise.
Ja, genau, gewesen, genau, ne? Genau. Und dann auch einfach immer so random irgendwie am Arbeitsplatz so ein Pornoheft liegen. Das ist einfach, und dann so Rockmusik hören. Das ist einfach, aber das ist halt der Typ, den wahrscheinlich Kevin Bacon reingeholt hat. Mensch, so ein witziger Typ, ich glaube, der weiß, wie ich ticke. Also der findet das ja dann am Ende auch so cool, wie er dann so mit seiner Unsichtbarkeit auch so einfach Frauen bedroht.
Die
brown
so ein bisschen ab. Ja. Naja, genau, stimmt.
Und war das halt cool?
Traurig, dass man an vielen Stellen merkt, eigentlich müssen die überwiegend einfach nur da sein, damit es genügend Mordopfer später
gibt,
die abgemeuchelt werden können. Eigentlich objektiv, die Notwendigkeit war jetzt nicht.
Ja. Nee.
In jeder Sekunde.
Ich hatte auch, ja, man hat auch zwischendurch das Gefühl, dass ihre Hauptaufgabe war, einfach nachts da zu sein, damit er nicht alleine ist. Und man denkt, was arbeitet, also was macht ihr da eigentlich?
Ja.
So, war ab und zu wurde dann mal irgendwie Blut abgenommen oder so, aber das ist ja jetzt nicht, wo eigentlich so ein achtköpfiges Team.
Das fand ich auch gut bei dieser Tierärztin. Sie war dann die erste, die, als er unsichtbar war, Nachtschicht gemacht hat, um ihn zu monitoren irgendwie so.
Wie sonst?
Ja.
Und dann ist sie in den Kontrollraum. Und dann sagt, ist das wirklich okay, dass du das machst? Ja klar, ey, ich mach die erste Nachtschicht, geht ihr und ich mach das hier.
Holt euch aus.
Und dann gehen die weg und sie setzt sich auf den Stuhl und schläft sofort ein.
Und zwar sofort. Sie lehnt sich zurück und man sieht so.
Geniale erste Nachtschicht.
Ja. Vielleicht sollte man Ihnen mal erklären, was das bedeutet, Nachtschicht. Ich finde das nicht ganz
Bereitschaft.
Klar.
Bereitschaft.
Ja, genau. Einfach, wenn jemand anruft, dann ist sie ja da. Ja, das fand ich auch sehr, sehr gut.
Was ich aber, um da noch kurz drüber zu reden, weil das nämlich auch ein sehr besonderer Moment dieses Films ist, in dem Kevin Bacon unsichtbar gemacht wird. Die haben ja so eine Maschine, in der das Unsichtbarkeits- und das Sichtbarkeitsserum bereit geschüttelt wird oder so, also mit so Neonfarben versehen, dass es dann so leuchtet.
Ja.
Und dann die Injektion setzt er sich selbst.
Die ist auch übrigens, die Spritze ist so groß wie ein Familienhaus. Ich dachte, okay, Leute.
Ein üppiges Einfamilienhaus.
Ja. Da könnte auch noch die Oma einziehen.
Und dann setzt er sich das und sie haben ihm schon einen Zugang gelegt oder so und er spritzt das dann in den Schlauch und ich bin ja kein Pfleger oder keine Krankenschwester oder sowas, aber dass da so viel Luft mit, so Luftbläschen mit rein injiziert werden, war das nicht eine Sache, dass das nicht passieren soll bei Injektionen? Das fand ich etwas rätselhaft.
Ja, ich finde so gut, dass diese kleinen Dinge für dich rätselhaft sind.
Aber dann kommt meine absolute Lieblingsstelle in dem Film. Hast du Austin Powers gesehen?
Oh, ist das ewig.
Aber was ja bei Austin Powers immer eigentlich das Lustigste, mit das Lustige ist, ist ganz am Anfang immer, ich glaube, das ist in allen drei Teilen, die erste Szene, wenn er irgendwo so langläuft und er ist immer nackt, aber über seinem Schritt steht immer zufällig gerade eine Statue oder so.
Ja.
Also so die Kamera einstellt, das genau gerade zufällig immer nicht sieht.
Ja.
Und er muss sich natürlich nackt unsichtbar spritzen lassen, ist ja ganz klar.
Absolut,
hier bei Hollow Man.
Ja.
Und dann zuckt er so, weil dann dieses Serum so, das ist
seine Oscar-Szene.
Das ist seine Oscar-Szene, weil es tut weh, es schmerzt, unsichtbar zu werden. Erst kribbelt es und dann, ich wusste nicht, dass es so weh tut, sagt er sogar, als Schmerzensschrei. Und egal wie er zuckt und sich windet, er schießt dann auch hoch und runter und so, immer steht jemand zufällig vor seinem Schritt.
Ja.
Das stimmt.
Steht jemand zufällig da, dass man nichts sieht. Das fand ich sehr schön.
Wir dürften es dann erst sehen, als es nur noch Muskeln waren.
Genau.
Ja.
Die Schwellkörper.
Da gibt es bestimmt irgendeine Vorschrift in diesen Hollywood-Studios, wie man das zeigen darf und wie nicht, dass noch Jugendliche in den Film dürfen.
Na.
Da gibt es bestimmt sehr konkrete, da wurde lange diskutiert. Und dann im Prinzip, jetzt haben wir quasi immer über den ersten Teil des Films gesprochen und ab der zweiten Hälfte wird das dann so eine Art, Freddy Krüger Horror, also so eine Art Versteckspiel, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Wirklich, er flippt dann irgendwie aus und seine erste wirklich strafbare oder große, schlimme Tat ist, dass er halt irgendwie zu der Nachbarin geht und wir vermuten irgendwie, keine Ahnung, Schlimmeres mit ihr tut. Es ist so ein bisschen unklar, weil es wegschneidet in dem Moment, wo er sie anfasst. Oder?
Das ist schon eine Vergewaltigung.
Ja, ja, also darauf läuft es hinaus. Wir haben uns dann später gefragt, ob sie nochmal darauf zurückkommen, dass das quasi dann rauskommt, was er da wirklich gemacht hat. Aber es wird ja schon angedeutet, dass er sie wahrscheinlich dann vergewaltigt. Und ich habe das Gefühl, oder der Film erzählt uns, dass das der Moment ist, wo es sozusagen schnappt bei ihm und dann ist die Moral komplett weg.
Jetzt ist eh egal.
Ja. Ja. Oder?
Ja, wahrscheinlich. Also ich fand es auch irgendwie unklar, weil es gibt so ein POV, also so eine Ego-Perspektive, wie er auf die Nachbarin zugeht und sie so packt quasi, also wo der sie einfach schreit.
Ja.
Wir sehen ja nicht, dass er sie packt, weil er unsichtbar ist und dann ist Schnitt und dann wird auch erst viel später, redet er überhaupt mit jemandem darüber, ich glaube mit diesem Kopfhörer-Dude,
ja,
und sagt zu dem, und dann sagt er, hast du was mit ihr gemacht? Und er so, nö, ich habe sie nur ein bisschen erschrocken und dann bin ich wieder gegangen.
Ja.
Und so. Also, aber wahrscheinlich habt ihr recht, wahrscheinlich hat er sie vergewaltigt und sagt es jetzt einfach nicht.
Ja. Ich habe das auch so verstanden, dass es eigentlich auch eine Langfassung sozusagen gab, in der das expliziter gemacht wurde. Und wir haben sozusagen die zensierte Version gesehen.
So schade.
Ich finde aber, ich muss aber auch ehrlich mal sagen, ich finde, dass der, und das finde ich.
Sei jetzt mal ehrlich.
Nee. Ich finde, das kann man Verhoeven schon zur Last legen. Ich finde, dass der ganze Film sehr schmierig sexuell ist. Also auch wenn der Böse krass immer das Sexuelle macht und wir das eigentlich verurteilen sollen, gibt's aber hat er so eine gewisse Note von jemand, der das auch geil findet, immer da die Frauen oben ohne zu zeigen und irgendwie da diese unsichtbar anzupacken und so. Das hat immer so eine unangenehme, so eine unangenehme Geilheitsnote.
Weil man könnte diese Bedrohung ja auch anders zeigen. Nein. Also mit geschlossenem Oberteil oder so.
Ich hatte mich gefragt, was wäre eigentlich, wenn der Protagonist nicht Kevin Bacon, sondern eine Frau gewesen wäre und hätte die Story so funktioniert und hätte Verhoeven sie so gemacht, weil nach so allgemeiner gesellschaftlicher Konvention hätte die Frau wahrscheinlich nicht zu einer Vergewaltigung angesetzt. Das heißt, man hätte diese Macht, die Unsichtbarkeit im Alltag bringt, auf andere Weise darstellen müssen.
Ja.
Aber es verkauft sich dann halt nicht so gut am Ende.
So gut, ne?
Und deswegen ist es schon auch so sehr so männlich dominant auf jeden Fall. Und diese ganzen Allmachtsfantasien, die da manche so in sich haben, die kommen da schon sehr.
Und bei ihm eskaliert es halt auch total schnell, ja, finde ich auch.
Total.
Und diese 90er-Bösewichte, also ich denke jetzt zum Beispiel auch an Nicolas Cage in Face Off oder so, die hatten ganz oft immer diese eklige sexuelle Note mit drin. Also so dieses, dass ein Teil ihrer Macht ist, dass sie quasi Frauen, die so Angst haben, einfach irgendwie so, also auch wenn sie es nur so andeuten, aber immer mit dieser sexuellen Macht auch so ekelhaft spielen. Und das fand ich in dem Fall auch, aber halt so einen weitergedreht, wo man denkt, dass nee, also, haben wir verstanden, aber nee, so, fand ich auch ein bisschen ein, zwei. Deswegen, glaube ich, gab es einfach einen Teil von mir, der sich dann am Ende irgendwie gewünscht hat, dass er sie nicht vergewaltigt hat.
Ja.
Also, dass er sie nur quasi einfach, dass er mit dieser Erschreckmacht, Bedrohungsmacht gespielt hat, aber wahrscheinlich hat er es getan, vor allem, wenn du jetzt sagst, dass das eine gekürzte Version war, dann gab es da wahrscheinlich noch eine sehr viel unangenehmer.
Ich fand ja das Zustandekommen dieser Situation auch, also diese Wohnung reinzukommen. Ich weiß nicht, also wenn bei mir jemand klingelt und ich mache die Tür auf und es ist keiner da, ob ich dann nochmal in den Flur rausgehe und mich nochmal um die Ecke gucke.
Ja, ja.
Eher nicht, würde ich sagen.
Er hätte sich ja auch so vorbeischleichen können oder so. Aber dieses super offensichtliche,
wo man... Es wird ihm sehr einfach gemacht.
Ja, aber auch, wo man denkt, ja, wir als Zuschauer haben jetzt verstanden, dass er jetzt die Möglichkeit hatte, reinzukommen. Weil sie geht wirklich auch ja völlig...
Also vor allem aber auch, wenn ich gerade aus der Dusche komme und Badewanne anhab, dann kannst du aber 10-mal klingeln, bevor ich die Tür aufmache.
Absolut. Also. Und auch rausgehe.
Ja, so weit kommt es auch noch.
Ich hätte ja schon alleine Angst, dass mir die Tür dahinter irgendwie...
Genau, ja, total. Absolut, ja. Also da, das waren so ein paar Holzhammer-Szenen, die nicht unbedingt hätten sein müssen. Vielleicht war er dann irgendwann in der Mitte des Drehs auch so wütend auf seinen eigenen Film. Sehr einfach. Ja,
also für mich hat sowas dann immer so eine, das hat für mich immer so eine alte Männer Schmierigkeit.
Ja,
wo
total.
Ich dann glaube, dass die das auch einfach so, die machen sich da dann, habe ich wenigstens den Spaß am Set sozusagen.
Aber wie gesagt, also ich, in den 90ern war es oft so, das hatten wir hier auch schon ein paar Mal, dass gerade die Bösewichte immer so eine ganz eklige sexuelle Energie
haben. Ja, aber es gibt so eine Art Hollywood-Regisseure oder so eine Art Filme, die manche Regisseure machen, wo man so merkt, da wird gerade auch so ein bisschen da spielt gerade einer so ein bisschen so seine Fantasie aus.
Ja.
Und das hatte ich da so, das ist so ähnlich auch wie bei David Lynch bei Mulholland Drive, wo es am Schluss diese Szene mit den zwei Frauen gibt, wo man auch die so überhaupt gar keinen Sinn macht, die wirklich mega unnötig ist, die so super langgezogen ist, die einfach wie so ein Lesbenporno ist. Ja. Und wo man so denkt, okay, Alter, das ist jetzt mega offensichtlich, warum jetzt die Szene,
oder
aber
so Wild
wir
Things.
Hätten die halt nicht gebraucht.
Ja. So. Naja, habe ich nicht gesehen. Also
ja, muss, ist auch, lohnt sich auch nicht.
Eine Frage, du hast gerade gesagt, ja. so als Bösewicht quasi. Ist er ein klassischer Bösewicht? Also klar, die Parameter, ne, er mordet, er vergewaltigt und so weiter und eskaliert er total am Ende, aber er ist ja nicht von Anfang an als Bösewicht angelegt, ne? Also er ist irgendwie ein abgespaceder Wissenschaftler, der ein bisschen crazy ist und so, aber er wird ja schon zumindest respektabel eingeführt in das ganze Geschehen, als jemand, der da irgendwie krasse Forschungen macht und so, und ich weiß nicht, ob wann so bei den Leuten der Punkt kommt, wo die Sympathie dann kippt im Laufe des Films.
Also er wird ja am Anfang, er ist ja ein bisschen so ein Genie, ne? Also ein Wissenschaftsgenie. Und ich glaube, was ihn für uns auch so ein bisschen in so einer Menschlichkeit verortet, ist, dass er mit dieser netten, die wir nett finden, zusammen war. Ja. Also muss er ja mal nett gewesen sein oder irgendwie eine nette Seite haben. Und aber ich glaube, was er von Anfang an so, das ist ja auch so ein Charakter, den man öfter in Filmen hat, ist so dieser Wissenschaftler, dem quasi das Experiment wichtiger ist als Moral. Also der quasi überhaupt keine, sich selber nicht an irgendwelche moralischen Regeln bindet, sondern wirklich nur versucht, vorwärts zu kommen und Experimente. Der hätte ja auch kein Problem damit gehabt, sein ganzes Team in dieses Experiment mit reinzuziehen, wenn er gemusst hätte. So. Und der lügt und macht und tut irgendwie. Aber er ist nicht von Anfang an, also ich glaube, so wie wir ihn in der ersten Halbstunde kennenlernen, ist er eigentlich niemand, der jetzt mordet und vergewaltigt und so. Und das ist halt die Frage, ob entweder er psychologisch kippt, während er unsichtbar ist, oder ob dieses Serum tatsächlich was tut. Also dass er sozusagen auch das, was bei ihm schon, weil ich glaube, wie du sagst, also wenn jetzt sie einen von den, also wenn sie zum Beispiel Josh Brolin, ich weiß ja nicht mehr, wie sein Charakter heißt, genommen hätten und unsichtbar gemacht hätten, wäre der, glaube ich, nicht zum Vergewaltiger und Mörder geworden, sondern dann hätte vielleicht eine andere irgendwie, wäre er noch verständnisvoller geworden. Dass quasi jede Persönlichkeit so überhöht wird mit diesem, weiß ich halt nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass der Kevin Bacon aus der ersten halben Stunde ein Mörder und Vergewaltiger war. Ich glaube, der war nur ekelhaft, aber nicht.
Und schon natürlich auch so latent skrupellos, weil wenn man überlegt, also das, wofür er ursprünglich beauftragt war, das zu machen. Also du hast es ja angedeutet, übers Militär, natürlich irgendwie mit dem Zweck, dann eine verdeckte Operationen quasi irgendwann mal militärisch machen zu können. Das muss ihm ja klar gewesen sein. Und natürlich kann man auch als Wissenschaftler sagen, so einen Auftrag lehne ich ab. Ich möchte nicht mit dazu beitragen, irgendwie ein Monster zu schaffen, mit dem irgendwie Krieg unsichtbar in Zukunft stattfinden kann.
Ich glaube, das war nie sein Problem. Sein Problem war immer nur, dass er Angst hatte, dass, deswegen hat er das Militär angelogen, dass sie ihm dieses Projekt wegnehmen und er überhaupt keine Anerkennung dafür kriegt. Ne?
Sie haben sich immer gedacht, du hast das Pentagon verarscht.
Ja.
Und super Satz.
Ich finde ja, daran, wie skrupellos er ist, sieht man auch schon an dieser Hemd-Krawatten-Kombination, die er bei
Militär auch, dass er so ein Marilyn Manson-Rip auf der Fahrt zur Arbeit hört und mitsingt und so.
Stimmt.
Ja, ich finde, also ich glaube schon, dass er das schon auch versucht wird, so am Anfang, also der wird uns nie versucht, als Held zu verkaufen oder als Sympathieträger oder so. Ich glaube, es ist quasi der klassische Anti-Held, also wie Freddy Krüger oder sonst der dann so im Film, also wir sehen hier quasi sein Origin, seine Entstehung und dass er so im Film dann zum Monster wird. Und wahrscheinlich haben sie dann gesagt, wir machen danach noch 5, 6 Filme. Es gibt ja sogar einen zweiten Hollow Man, irgendwie 6 Jahre später, der dann auch, glaube ich, nur noch rudimentär überhaupt mit der ganzen Story zu tun hat. Aber ich glaube, es war so die Idee, den schon als, also so sympathisch sollte er, glaube ich, nie sein.
Und aber im zweiten Teil wird er dann halt wirklich einfach so ein ganz klassischer Horror-Mörder-Typ, Freitag der 13. mäßig, der die Leute, also dann wird so ein wirklich so ein richtiges Versteckspiel und so ein einer nach dem anderen wird so umgebracht, man entkommt nicht, er hat des Sicherheitssystems des Labors so programmiert, dass außer ihm keiner mehr gehen kann. Also weil man offensichtlich das Labor nur über den Fahrstuhl verlassen kann, was ja genial ist für so ein Labor, muss man ja mal sagen. Also
das ist auch nicht einfach nur ein normaler Fahrstuhl, sondern da schließen sich dann auch irgendwie 3, 4, 5 Schließmechanismen.
Genau. Das ist auch so ein geheimes Militärlabor, ne? In so einer verlassenen Fabrik.
Ja, genau, was in so einem Fabrikgelände ist, was irgendwie so sehr
aussieht. Mitten in Washington, wo viele Gewerbeimmobilien leer stehen, wie wir wissen. Ja.
Toll, toll. Hat man wieder nicht an den kleinen Mann gedacht. Genau, und er hat es irgendwie so umprogrammiert, dass nur noch der Fahrstuhl ihm erlaubt, wegzugehen. Ja. Und deswegen sind alle gefangen in dem Büro und werden dann nach und nach in verschiedenster Art und Weise von ihm umgebracht.
Ihm wird ja auch damit kurz vorher von allen zusammen irgendwie, und auch er tut dann so, als wäre ihm das irgendwie wichtig, wird eben, haben wir gerade eben kurz gesagt, so eine Latexmaske auf den Kopf gegossen, wo ich auch nochmal sagen muss, der hat doch auch Haare, das muss ja auch wahnsinnig wehgetan haben, aber egal. Und
wobei das ja eh eine Sache ist, also das finde ich eine große Ungenauigkeit in dem Film. Es bleibt unklar, ob das eigentlich mit seinem Empfinden, seinem Körperlichen auch irgendwas macht. Ja, also unsichtbar ist ja jetzt per Definition erstmal nichts, was auf so die Sensitivität irgendwelche Auswirkungen hat. Aber auch später, wenn er da mit irgendwie Flammenwerfer quasi malträtiert wird und so, dass er das alles überlebt. Also da fehlt mir irgendwie schon eine schlüssige Erklärung.
Und auch, ich habe auch das Gefühl, aber da bin ich mir nicht sicher, ob ich das vielleicht irgendwie überhört habe, dass es ihn stärker macht.
Ja, aber das wird uns ja quasi erzählt, als er das, glaube ich, sogar das erste Mal aufwacht und dann so ausflippt und den einen Typen so quer durch den Raum wirft.
Ja, und weil ich glaube, der Gorilla war auch stärker, weil der reißt ja dann auch diese Dinge ab. Also ich glaube, das soll so uns so ein bisschen, dass aus irgendwelchen Gründen ist die Doppelwirkung unsichtbar und stark. Ja.
Und dann wird ihm diese, und dann kommt aber, das fand ich so krass, dann wird ihm diese Latexmaske auf den Kopf gegossen.
Aber ja, auch irgendwie unverwundbar, du hast recht, als sie ihn dann so mit dem, und dann schüttelt er das ja irgendwie nur so ab und ist dann einfach wieder normal. Ja.
Und dann ist er, dann kriegt er diese Latexmaske auf den Kopf gegossen und während er die auf den Kopf hat, wird ihm mit dem Skalpell der Mund der Maske aufgeschnitten.
Ja.
Wo ich schon mal sage, wow. Und dann werden ihm auch noch die Augen mit einer Schere aufgeschnitten.
Ja, anstatt dass man das markiert und dann oder macht, wenn nicht Maske seine Augen abnimmt, wirklich mehr drunter sind.
Ja.
Das sieht wirklich ein bisschen, obwohl man ihn nicht sieht, dachte ich so.
Und dann, wäre das nicht irgendwie schon seltsam genug, läuft er dann mit dieser Maske rum die ganze Zeit. Die Nasenlöcher wurden ihm nicht aufgeschnitten. Also er müsste eigentlich die ganze Zeit so sprechen, weil er die Nase zuhört. Und die Ohren sind auch nicht aufgeschnitten. Er dürfte eigentlich gar nichts hören oder nur so super dumpf. Und eigentlich müsste er die ganze Zeit fragen, was? Nee, sag bitte nochmal lauter, was? Weil die Ohren sind nämlich auch die ganze Zeit zu. Das hat mich wahnsinnig geärgert.
Ich glaube, dem visuellen Effekt ist hier der Vorzug gegeben worden, vor allen logischen Erwägungen.
Ist auch, ich habe auch in der Trivia gelesen, dass sie ihn immer unterschiedlich farbig angemalt haben. Je nach Szene war er einfach wie so Blue Man Group mäßig komplett grün oder schwarz oder so angestrichen, damit sie ihn halt durch die Special Effects besser unsichtbar machen können. Weil am Anfang hatten sie gedacht, sie brauchen Kevin Bacon nur 5 Drehtage und den Rest nicht, weil er ja eh nicht zu sehen ist. Und dann haben die Leute aber immer ins Nichts.
Die Sparfüchse.
Ja, genau. Und dann haben die Leute aber ins Nichts und dann haben sie wohl 2 Wochen so gedreht und das war super hölzern und keiner wusste, wo er hingucken sollte und so. Wo ich dachte, aber der hätte ja auch einen Stand-in, na gut, egal. Und dann haben sie Kevin Bacon wieder zurückgeholt und haben ihn halt bunt angemalt. Und dann haben die Schauspieler halt immer gesagt, dass es so schwierig war, ernst zu bleiben, wenn jemand so komplett grün angemalt, aber so ganz gemein guckt. und zum Beispiel in der Szene im Wasser haben sie ewig versucht, irgendwie das mit Special Effects zu lösen und haben ihn am Ende aber schwarz angemalt. Und er hat das halt wirklich gemacht, und weil man schwarz wohl im Wasser am besten mit Special Effects wegmachen kann. Genau. Und dann mussten sie halt immer ewig rumprobieren, wie sie das machen und so, weil sie dachten halt, sie könnten es einfach mit Special Effects und mit der Abwesenheit von Kevin Bacon lösen, aber so war es dann nicht.
Aber wenn ich simuliere, dass da jemand als Schauspieler oder Schauspielerin mit einem Unsichtbaren kommuniziert, ist es dann nicht intendiert, dass man nicht so genau weiß, wo man hingucken soll, also weil das so ist es auch.
Ja, total, aber die Leute haben wohl irgendwie so total merkwürdig darauf reagiert. Und dann haben sie auf dem ganzen Set, haben sie tatsächlich auch im Film dann mal genutzt, überall Lautsprecher hingemacht, und Kevin Bacon hat quasi mit denen agiert und hat immer, ohne dass auch die Regie oder wer wusste, immer irgendeinen der Lautsprecher angemacht, damit die Leute halt wirklich immer so rumgeguckt haben, wo er jetzt gerade ist, gerade in dieser Anfangsszene, wo das Team immer die ganze Zeit nicht weiß, wo er ist, hat er sie quasi mit diesen Lautsprechern immer auch überrascht, in welcher Ecke er jetzt angeblich steht.
Das ist auch völlig bescheuert, dass er einfach so unsichtbar ist und dann so, ich bin hier,
Ja, total. Aber Ja, da mussten sie ihn dann zurückholen, weil es dann doch nicht ohne ihn ging. Aber ich fand wirklich diesen, also was ich wirklich fand, dass es cool oder echt oder wie auch immer aussah, war eben diese Latexmaske, diese durchsichtigen Augen und der durchsichtige Mund. Hm. Als er dann die Kinder erschreckt hat im Auto.
Naja, mit, wenn Licht ins Spiel kam, genau, auch, dann war das auf jeden Fall ganz lustig. Ja.
Also es sah echt ganz cool aus. Ich weiß tatsächlich, ich habe die ganze Zeit, ich habe geguckt, was in dem Jahr ein Oscar gewonnen hat, dass man mal so sieht, was für Special-Effects-Filme gleichzeitig kamen, zum Beispiel Matrix.
Ja, da hat er dann natürlich Special-Effect-mäßig abgekackt, weil das war ja dann
nominiert war er, glaube ich.
Ja? Meine ich. Kann sein. Aber so, dass man auch mal vergleicht, ob das für die Zeit ein guter Special-Effects waren.
Matrix waren ja eigentlich auch, also jetzt sagen wir mal vom Aufwand her, waren die Special-Effects ähnlich teuer, gut, aufwendig, was auch immer. Nur, dass die bei Matrix halt tausendmal visionärer waren als bei Hollow Man. Also da war einfach, die Technik war ja ähnlich gut, nur dass sie bei Matrix hatten sie andere Ideen für andere Bilder, die man so halt noch nie gesehen hatte. Ja. Diese Bullet Time und sowas, das war halt damals wirklich unfassbar, das in einem Film zu sehen.
Das stimmt. Naja, und im Prinzip war es dann so eine Art wie so ein Escape-Spiel am Ende. Alle haben versucht, aus diesem Labor rauszukommen.
Ja, es ist zu einem sehr klassischen Plot eigentlich am Ende geworden. Nur mit dem Unterschied, dass es halt hier nicht so Blair Witch Project, Jugendliche am Wochenende in irgendeiner Holzhütte und dann passiert irgendwas, sondern die Herleitung ist halt eine andere.
Genau, so ein klassischer Slasher eigentlich am Ende.
Person of Color ist zuerst gestorben, ist ja auch natürlich sehr klassisch in so Slasher-Filmen. Ja.
Allerdings.
So, dann sterben die Witzigen.
Um klar zu machen, jetzt ist Schluss mit Lustig.
Genau. Und am Ende überlebt halt das Liebespaar. So, mehr oder weniger. Und
sie schießt ihren Ex ab, genau.
Genau, genau. Und warte mal, jetzt wollte ich gerade noch was sagen. Jetzt ist es weg.
Maria, was wolltest du uns denn jetzt noch?
Ich bin so aufgeregt wegen dem Film.
Ich habe mir übrigens ein paar tolle Zitate noch aufgeschrieben. Zum Beispiel, als sie ihn versuchen, wieder sichtbar zu machen und es nicht funktioniert. Nee, also sie sitzen dann nachher zusammen und machen wieder so ein virtuelles Experiment, gucken alle auf den Monitor, wo sie so sehen, wie sich so Zellen aufbauen.
Ja.
Und dann ganz am Schluss die eine Zelle und dann wird alles
blöd. Wo ich auch so dachte, gelöscht. Hat er das nicht einmal alleine probiert, bevor er es in der Gruppe macht? Oder also.
Und da ärgern sie sich wahnsinnig.
Und vor allen Dingen ist das ja gleich, also was wir da gesehen haben, was auch immer das war übrigens, was wir da gesehen haben, so Blasen, die so einen Bildschirm füllen. Und wir hoffen, dass sie den kompletten Bildschirm hören, aber wir wissen auch nicht, warum und was das genau ist. Ist ja wieder was ganz anderes als das, was wir gesehen haben, was Kevin Bacon macht. Ich habe nicht verstanden, warum man uns quasi nicht sowas Ähnliches zeigt, damit wir irgendwie verstehen, dass die an der gleichen Sache arbeiten. Ja. Und was ich auch nicht verstanden habe, ist, Kevin Bacon ist doch das Genie der Gruppe, warum er ab dem Moment, wo er unsichtbar ist, nicht mehr forscht. Also er macht ja gar nicht mehr mit.
Gut, was ein Hinweis darauf sein kann, dass es doch unmittelbar körperlich was mit ihm
mit seinem Gehirn auch macht
und sie quasi davon ausgehen, dass er nicht mehr, nicht mehr zurechnungsfähig im eigentlichen Sinne ist.
Ja.
Weil ich dachte immer so, er ist jetzt sauer auf alle, dass sie es nicht lösen, aber er war doch der Typ, der immer alles löst.
Auf jeden Fall bei diesem Bläschen-Videospiel.
Das sah wirklich aus so wie so ein schwarz-weiß Atari.
Da sagt dann Josh Brolin, als es nicht klappt, vollständige Krankenkaskade, 95%, fuck!
Gutes Zitat.
Das haben wir gesehen. Und dann, und kurz danach gibt's dann so dieses, dann spricht irgendwer mit Kevin Bacon und sagt irgendwie so, ja, und so, bla, bla, und das ist doch hier das Experiment und so. Und dann sagt er irgendwie so, ey Mann, mein Leben? Ich hab kein Leben. Ich sitze hier fest. Aber wir wissen halt, dass er jetzt gerade seit 24 Stunden im Labor wohnt.
Ja.
Und dann so, der ist freiwillig.
Schon, für ihn ist schon das Leben vorbei, die Freiheit.
Ja, total.
Die Freiheit genommen.
Oh, was würdet ihr machen, wenn ihr unsichtbar seid?
Das habe ich mich auch gefragt.
Ich glaube, ich würde mich andauernd in Flugzeuge schleichen und tolle Länder sehen.
Okay, ja, ich weiß nicht, da wäre meine erste Frage, wie schaffe ich es in diesem Ding die ganze Zeit nicht, nicht erkannt, sondern nicht irgendwie berührt zu werden oder so, weil wo ist eine Ecke, in die man sich zurückzieht in einem Flugzeug?
Ja, stimmt, man müsste dann vielleicht vorher, jetzt wird's kompliziert, und wir recherchieren, dass ob die erste Klasse ausverkauft ist oder nicht.
Du musst quasi in den Frachtraum, du musst dich quasi beim Check-in aufs Gepäckband legen und dich da in den Frachtraum reinschleichen.
Ja, aber da ist weder Druckausgleich noch temperaturmäßig geht da was. Also ich glaube
mit einer dicken Jacke.
ja, so geht Druckausgleich. Eine dicke Jacke. Du musst es sehr eng ziehen.
Also vielleicht musst du eher auf dem Containerschiff dann mitfahren.
Oh, jetzt wird es wieder zeitaufwendig, Leute. Aber irgendwie würde ich versuchen, die Welt zu sehen.
Ja, glaube ich. Also ich bin großer Sportfan. Der Reiz ist jetzt natürlich auch bei ausverkauften Fußballspielen und so immer verlässlich reinzukommen. Das ist schon
und
ganz
auch
immer
an einem guten, also an einem guten.
Kannst dich unten an Spielfeld ranstellen einfach.
Aber so neben dem Trainer und mal gucken, total. Was der.
Und dem dann so die ganze Zeit was ins Office.
Den gegnerischen Trainer. Auswechseln.
Oder dem immer so die Beine wegziehen oder so. Das ist ja so verrückt.
Wie geil wäre das denn? Weltmeisterschaftsfinale, Elfmeterschießen und du kickst den Ball einfach zwischendurch weg.
Stimmt. Oder so, oder einer
im schießt letzten den Moment so ganz leicht antippen.
So einer schießt den Ball und du nimmst ihn dann und trägst ihn dann so ins Tor, dass er so fliegt.
Und alle werden so verrückt beim Videobeweis. Was bedeutet das? Was sehen wir da?
Denn gemacht? Ja. Also es gäbe so viele lustige Sachen, die
das
man
stimmt.
tatsächlich machen
das
könnte.
Stimmt. Das stimmt.
Man würde auch mal, ach, ich weiß auch nicht. Man denkt dann immer so, dass man irgendwelche Hinterzimmer sieht und dann mal hört, was sie da eigentlich wirklich besprechen.
Ja. Aber
was macht man dann damit?
Ne, das ist echt mühsam, glaube ich. Auch unsichtbar.
Ich bin auch kein guter Schleicher. Ich lasse andauernd Sachen fallen und stoße irgendwo gegen und so. Ich würde die Leute wahrscheinlich eher verrückt machen, so ein bisschen.
Was krass wäre, wenn es Unsichtbarkeit gäbe und alle wüssten das. Also wenn das quasi auch so, dass das sich auch jeder besorgen könnte.
Mhm. Aber dann würden alle mit so einer Brille rumlaufen, was dann wieder heißt, niemand ist unsichtbar.
Stimmt.
Aber also selbst wenn ich mich in ihn reinversetze, wenn ich so ein Vollblutwissenschaftler bin und ja offensichtlich 24/7 dafür lebe, das zu sein, dann gibt es doch ganz tolle Archive und Labore, zu denen ich sonst keinen Zutritt habe, stimmt, wo ich dann aus meiner Profession heraus sage, da will ich mal hin, ich will irgendwelche Mondsteinsubstanzen oder mir angucken, ob die da wirklich irgendeinen Alienkörper irgendwann mal gefunden haben oder so und mache mich jetzt auf den Weg, um das in Erfahrung zu bringen.
Was, und er denkt eigentlich nur an Sex.
Genau,
ja, aber
wo er uns vorher präsentiert wird als einer, der Beziehungen in die Brüche gegangen, weil keine persönliche Bindung, sondern irgendwie immer nur Arbeit und dann fällt ihm als erstes ein, dass er jetzt jemanden vergewaltigen will.
Ja, ja, das ist wirklich, also er das erste, was er macht, ist eben diese Tierärztin ihre Bluse aufmachen, das zweite, was er macht, ist seine Ex-Freundin begrabbeln.
Ich möchte intervenieren an dieser Stelle, denn er ist ja schon am Anfang, als er sichtbar ist und da forscht, glotzt er schon die ganze Zeit zu seiner Nachbarin rüber, die sich da irgendwie auszieht. Und dann guckt er so ein bisschen, ich muss es schaffen und so. Und dann setzt sich wieder an den Computer und lehnt sich so zurück. Und dann sieht man, dass er an seine Decke ein Poster, selbstgemaltes Poster geklebt hat, auf dem steht, you should be working.
Stimmt.
Also es scheint ihm nicht so leicht zu fallen, sich so zu konzentrieren auf seine wissenschaftliche Arbeit.
Work-Life-Balance war in den 90ern noch nicht so ein Thema.
Offensichtlich nicht.
Ja.
Aber was würdest du denn machen?
Was würdest du machen?
Keine Ahnung.
Du würdest dich zu Visa in den Proberaum schleichen.
Ja, ach, da muss ich erstmal hinkommen. So mühsam.
Naja, Flugzeug.
Ich weiß nicht, was ich machen würde. Wenn ich jetzt hier sofort unsichtbar würde, wo würde ich dann hingehen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich würde wahrscheinlich tatsächlich erstmal so ganz langweilig, ich glaube, ich würde in den Bundestag gehen und mir da alles angucken in Ruhe und denen da so ein bisschen bei Hinterzimmergesprächen zuhören und so. Ja. Das ist wahnsinnig langweilig, aber das wäre, wenn ich jetzt so hier in Berlin unsichtbar würde, wäre das eines der ersten Dinge, die ich machen würde, weil ich es am interessantesten finde.
Ja.
Ich glaube wirklich, zuerst würde ich einfach Spaß haben, indem ich, also mit Leuten Späße machen. Es hat ja schon Gründe, warum so versteckte Kamera mal gut ankommt. Ja. Wenn irgendwo Leute in der Fußgängerzone erschrecken.
Aber dafür bin ich zu. Die täten mir so leid.
Kommen die Leute an, ne?
Ja.
Aber ich überlege jetzt auch, wenn es
auf
quasi
so einen AfD-Parteitag gehen und einfach die ganzen Kaffeebecher umkippen oder so.
Das würde ich sofort machen.
Ja.
Ein paar Backpfeifen aus dem Nichts.
Ja, so eine unsichtbare Backpfeife muss auch so verwirrend sein, oder? Wie würde man sich das erklären, das Gefühl einer Backpfeife aus dem Nichts und man sieht auch
das
nichts.
Das stimmt, das wäre krass.
Das würde einen sehr lange verfolgen.
Ja.
Und dann hat man aber den Abdruck hier. Ja, das stimmt, so die Leute ein bisschen kirre machen. Auch gut.
Ich überlege wirklich, was wäre das allererste?
Ich überlege auch, ich komme auch irgendwie auf nichts. Ich würde wahrscheinlich trotzdem einfach mich in den Nickerchen machen.
Vielleicht würde ich auch mal durch einen U-Bahn-Tunnel jetzt hier laufen oder so.
Aber ist doch gefährlich.
Ach, da passiert doch nichts.
Du musst ja bei dem, was die da anwenden, noch immer bedenken, du bist nackt.
Ja.
Weil sobald du was anhast, bist du ja sichtbar.
Stimmt. Also als erstmal müsste man ein Land ziehen, wo es nicht so doll Winter wird. So. Erster Schritt.
Das ist echt doof, im Winter unsichtbar werden.
Ja. Das ist richtig umsonst.
Ja. Ich kann leider nur drinnen unsichtbar sein.
Das ist richtig umsonst. Ja, ich weiß, ich denke, irgendwie komischerweise denke ich so, ach, ich könnte so alle möglichen Kinofilme und ins Museum und so, und dann fällt mir als nächstes ein, das kann ich auch jetzt schon.
Ja. Gut, du kannst nachts alleine im Museum sein.
Oder sich nachts so hier so in den Kaufhaus einschließen lassen oder so. Das ist ja auch cool.
Das KDW und dann die Pralinenabteilung leer essen oder so.
Die haben sehr leckere Sachen da. Käse auch. Sehr gut.
Käse auch sehr gut.
Käse auch sehr gut.
Können wir bitte bei dem Unsichtbarsein gerade noch mal eine unangenehme Frage klären?
Sehr gerne.
Aber wenn der nackt sein muss die ganze Zeit und das ja auch beinhaltet, dass alles, also auch alle Körperflüssigkeiten von ihm unsichtbar sind, offensichtlich. Mhm. Ja. Was passiert in dem Moment, wo er pinkeln gehen muss eigentlich?
Er kotzt ja auch.
Genau, er kotzt ja in einer Szene und er kotzt ja unsichtbar. Also auch unsichtbare Kotze.
Stimmt, ja, richtig. Ja,
so das fand ich auch, das habe ich auch nicht so richtig, das finde ich auch nicht so richtig logisch, ehrlich gesagt. Weil ich meine, Marie hat dann gesagt, sonst würde man das ja sehen, wenn das sichtbar wäre. Aber ich habe so das Gefühl, wenn es quasi im Körper ist, dann ist es ja von der Unsichtbarkeit des Körpers abgeschirmt und müsste eigentlich in dem Moment, wo es aus dem Körper raus ist, sichtbar werden.
Na, ich dachte quasi, dass alles, was in seinem Körper ist, also auch alle Flüssigkeiten, die sozusagen mit dem Serum in Berührung kamen oder wie auch immer sich das verteilt, wird halt alles unsichtbar. Das heißt, dass das schon auch noch die Zeit, wo es rauskommt, auch unsichtbar ist.
Also nicht nur gecovert, sondern
das ist halt dann unsichtbar, genau.
Ja. Aber dann würde ja, also ich, aber dann würde ja alles, was er, dann ist ja.
Sagen wir mal, er verletzt sich und blutet. Das
würde dann auch unsichtbar sein. Weil aber sein Blut müsste, ist halt unsichtbar.
Ja alles, er nimmt
also
ja
es
Nahrung.
Ist ja nicht nur seine Haut unsichtbar
ja, ja.
und alles, was drin ist, sieht man, sondern sein Blut, also er ist komplett unsichtbar und alles, was in ihm drin ist auch.
Wir sehen ihn, glaube ich, auch nie essen oder trinken in dem Film, ne?
Doch, er isst die ganze Zeit Twinkies.
Stimmt. Aber die sind dann, sobald er sie abbeißt.
Ja, das wissen wir nicht, weil er da quasi Sachen anhat immer, wenn er die isst. Weil sie, glaube ich, dieser Frage aus dem Weg gehen wollten.
Ja, das glaube ich nämlich auch.
Weil aber ich glaube quasi, wenn er pinkelt, ist der Urin auch unsichtbar.
Faszinierend.
Aber dann würde ja alles, was er berührt, unsichtbar oder was seine Organe berührt oder irgendwie.
Nee, so ist es nicht. Der Urin entsteht ja aus seiner Unsichtbarkeit heraus. Und zum Beispiel, ich glaube, der Twinkie würde zum Beispiel sichtbar in seinen Körper gehen und dann im Magen unsichtbar werden, wenn er von den Magensäften sozusagen.
Jetzt ist halt die Frage, was unterstellen wir, was für ein biologischer Effekt ist dahinter? Also geht es um eine chemische Reaktion, die sich erst vollziehen muss im Magen, weil da Stoffe aufeinandertreffen oder strahlt das quasi und sobald etwas in der Nähe ist, wird es unsichtbar. Das wird ja nicht weiter aufgelöst in der ganzen Nummer. Insofern haben sie sich ein bisschen einen schlanken Fuß gemacht.
Ja, im Prinzip wollten sie am Ende ja auch einen Thriller machen. Also ne, es geht ja dann vor allen Dingen um dieses, dass.
Und jetzt sitzen wir hier und reden über Wissenschaft die ganze Zeit. Das ist natürlich auch gemein.
Ja, ich wette, dass Herr Verhoeven gerade irgendwo Schluck auf hat und denkt, okay Leute, irgendwo auf der Welt macht sich gerade jemand mehr Gedanken, als wir jetzt je gemacht haben. Also zum Beispiel, was der Film ja macht, ist, was zum Beispiel auch immer bei diesen, keine Ahnung, wie hieß denn der Freitag der 13. und diese ganzen Bösewichte, die waren ja auch immer versteckt. Also die waren ja immer, die sind ja immer irgendwie in einem dunklen Haus und du wusstest nie, wo die sind. Ja. Und das ist ja die übertriebene Version davon, dass sozusagen der Mörder versteckt ist. Und dass man immer nicht weiß, wo er gerade ist und wo er als nächstes auftaucht und halt kreative Wege finden muss, damit er sichtbar ist. Deswegen haben wir auch nie verstanden, aber das hätte den Film natürlich sehr langweilig gemacht, wenn sie immer diese Wärmebrillen alle aufgehabt hätten. Das wäre der langweiligste unsichtbar Film der Welt gewesen. Denn er immer so sagt, hallo, ja, wir sehen dich. Weil.
Aber dann ist in der Filmgeschichte unsichtbar sein schon eher so chiffriert als Bösewichte. Ne? Also ich hatte nochmal überlegt, ne? Es gibt bei Harry Potter irgendwie diesen Umhang des Rumtreibers.
Stimmt.
Das kann man eher als positiv bewerten, aber sonst überwiegend negativ.
Na, eigentlich ist unsichtbar sein immer damit verbunden, dass man was machen will oder muss, was eigentlich nicht legal ist. Sei es moralisch nicht legal oder irgendwie wirklich illegal. Ja. Also es ist immer, man macht nie irgendwas damit, was man eh darf.
Also es gibt ja noch diese Predator-Filme, da sind ja die Predatoren unsichtbar, also unsichtbare Alien-Monster irgendwie.
Stimmt.
Aber dann so dieser klassische Film, der Unsichtbare aus den 50ern oder wann ist dieser Schwarz-Weiß-Film, da ist er ja auch so ein Wissenschaftler, der dann auch so ein bisschen daran verzweifelt, dass er dann unsichtbar ist. Da hat er dann auch immer so das Tuch um den Kopf und so. Und der will ja dann, glaube ich, unbedingt wieder sichtbar werden. Also er wird dann, glaube ich, auch so ein bisschen
verrückt.
Will
ja Kevin Bacon eigentlich auch.
Naja,
er will
auch
wieder
sichtbar
werden.
So
und Meint ihr, dass diese Szene, wo diese extrem übertrieben laute Fliege ihn nervt, so ein Tribute an den Film Die Fliege war?
Keine Ahnung. Okay. Sag du es mir.
Ich weiß auch nicht. Ich habe nur überlegt, was diese Szene sollte. Mhm. Also, weil diese Fliege war ja wirklich so, laute Fliegen gibt's nicht, by the way. Und die ist ja so ein sehr störender Faktor. Also man soll auf jeden Fall merken, es gibt da diese Fliege und er fängt sie auch zum Schluss und bringt sie dann um und so. Und ich frage, warum, keine Szene ist ja zufällig
da. Aber es ist doch immer so, gibt's das nicht als Motiv ganz oft, dass Bösewichte irgendwie eine Fliege zerschlagen, weil sie einfach so, weil sie so schnell sind.
Oder als Vorboten quasi, ja. Des Mordes, der sich da am Horizont abzeichnet.
Skrupellosigkeit, er hat eine Fliege getötet. Absolut. Sehenden Auges.
Ja. Dann werde ich
viele Menschen schrecken zusammen und denken sich, dazu wäre ich nicht in der Lage.
Ja.
Da ging es aber, glaube ich, auch ein bisschen um diesen Gag.
Er hat ja auch den Hund umgebracht, ne? Hunde umbringen ist ja für Hund viele, gerade
Amerikaner,
sehr merkwürdige Art, den auch umzubringen. Hunde umbringen ist ja für viele Menschen auch immer so ein Film, so, okay, er hat die ganzen, alle wurden abgeschafft, aber bei dem Hund hört es wirklich auf.
Das ist die rote Linie.
Ja.
Da gibt's ja, das fand ich übrigens auch interessant, als er den Hund umbringt, dass offensichtlich Unsichtbare sehen können.
Mhm.
Also weil er ja den Hund einfach nimmt, der Hund ist aber auch unsichtbar. Er nimmt den einfach und schlägt ihn gegen die Wand. Also das,
ich weiß nicht, ob man ihn dazu sehen muss.
Ich glaube schon.
Ja? Ja. Okay.
War schon auch sehr zielgerichtet, genau. Zugegriffen.
Ja, absolut.
Er hat ihn ja dann auch, hat ihn so angeguckt, was ja auch überhaupt keinen Sinn macht, wenn man nichts sieht. Vielleicht ist das ein Trick, ja.
Ja.
Abschließendes
Fazit, nachdem wir jetzt auch nochmal alles durchgekaut haben. Hat es irgendwie besser gemacht, finde ich.
Für mich ist die Frage, also ich muss aber sagen, wir haben ja hier schon viele schlimme Filme geguckt.
Ja.
Und ich fand den kurzweilig. Also ich, es ist jetzt nicht so, also ich habe mich schon mehr durch Filme durchgequält. Und ich fand auch am Ende mit diesem herabstürzenden Fahrstuhl, wie sie versucht haben zu entkommen, hatte zumindest so eine, also ich fand es spannend. Also auch wenn ich manche Situationen und Szenen irgendwie ein bisschen lächerlich fand, aber ich fand auch, wie gesagt, manchmal, wie sie ihn dann so dargestellt haben mit dem, diese Gefahr mit dem Zigarettenrauchen, dass man auch nie so richtig weiß, dass alle ja dann auch so paranoid wurden, weil man wusste nie, ob er gerade irgendwo ist oder nicht.
Ja.
So, also das fand ich schon nicht interessant. Ich fand ihn nicht so schlimm, auch interessanterweise jetzt, wo wir drüber geredet haben, nicht so schlimm wie viele andere Filme, die wir gesehen haben.
Also ich hatte den, ich glaube, was mich stört an dem Film, ist der erste Teil, weil ich kann leben mit einem guten Action-Thriller irgendwie,
ja.
mit guten Effekten und ein bisschen Spannung, und dann erwarte ich auch nicht, dass da ein geiler Plot unbedingt ist. Und ich kann leben mit einem Film, der irgendwie so halb philosophische Fragen stellt, was würden wir alle tun, wenn wir unsichtbar wären und so weiter. Aber die erste Hälfte ist halt einfach so ein Mittelding. Es ist so ein paar Aspekte von so einer hingerotzten Schnulze und dann so ein bisschen so Effektwissenschaft und andeuten, dass da jetzt gleich irgendwas passiert, aber er entscheidet sich nicht so richtig, was er eigentlich sein will, und ich finde, es waren immer ganz viele Chancen, wo ich dachte, da könnte man jetzt tolle Geschichten draus spinnen oder Fragen stellen, die wirklich relevant sind, macht der Film aber einfach gar nicht.
Ja.
Das habe ich nicht verstanden, wie die Comedy zustande kommt.
Ja.
Das stimmt, der Film versucht extrem viele Sachen zu umschiffen. Das fällt einem, das hat man, glaube ich, auch, das spürt man, glaube ich, auch die ganze Zeit, dass der nicht so richtig weiß, wo er hin will. Weil ich glaube, alle Leute finden die letzte halbe Stunde unterhaltsam. Ich fand auch diese Fahrschulsache wahnsinnig spannend und so. Das war alles super, das funktioniert alles auch gut. Auch so, dass sie dann da so eingeschlossen sind im Labor. Aber die ganze Rampe, die der dafür baut, ist völlig unnötig lang und viel zu ziseliert und hat gar nicht so einen richtigen Unterhaltungswert auch und so, sondern es ist irgendwie nur so. Da wird so ein Setup aufgebaut, wo man denkt so, ja, wir haben es ja kapiert, move on. Und dann wird aber nochmal irgendwie das Fenster bei ihr eingeschlagen oder so. Also wo man so denkt, oh Gott. Und dann schubst er auch diesen Penner weg, auch so völlig unnötig. Wo man so, okay, alles klar. Er ist wirklich böse.
Ja, das stimmt.
Und ich finde, also ich gucke generell nicht so gerne Science Fiction, weil ich zu viel über Filme nachdenke und mir dann andauernd Sachen auffallen und ich sage, ja, okay, das kannst du jetzt damit begründen, dass es Science Fiction ist, aber hey, das kann ja jetzt auch nicht die allgemeine Entschuldigung dafür sein, sich um gar keine logischen Gedanken mehr zu machen. Also,
ja, das stimmt.
Du hast ein Experiment von einer Regierungsinstitution beauftragt, was sich echt im hochsensiblen Bereich bewegt, und das monitort keiner. Da ist keiner vom Ministerium, der da irgendwie aufpasst.
Ja.
müssen nicht einen täglichen Report oder so abliefern, um zu sagen, wie es vorangeht, sondern veranstalten da ihre kleine Wissenschaftsparty im Keller.
Vor allem gerade bei sowas. Also wenn sie wirklich geschafft haben, jemanden unsichtbar zu machen, dann wären die ja irgendwo eingesperrt und es würden die ganze Zeit Wachen draußen rumstehen und da würde überhaupt nichts rauskommen. Aber die sind eher so ein bisschen, also ich fand diese ganzen Militäroberst da, die waren eher so ein bisschen, ach, der verrückte Schwiegersohn wieder, naja, dann gehen wir ihm noch 2 Wochen. Also so eher so ein bisschen genervt, aber so, naja, soll er mal.
Ja, das ist beim BND unvorstellbar so, ne? Dass hier in Mitte unter so einer Fabrik ein Labor ist.
Wo Leute
irgendjemand mordend durch die Gegend sieht. Lol.
Und die Morde waren dann auch, finde ich, übrigens überraschend brutal. Also so.
Es gab aber so ein, also die sind dann auch manchmal so random eskaliert gewesen. Diesen einen Typen, den er da bei den Rohren umgebracht hat, den er dann da so hingeschubst hat, den hat er erst so hoch, den Kopfhörer-Typ
war
erst so hoch und dann so runterfallen lassen, dann ist der von so einem Rohr aufgespießt worden. Aber so völlig ungeplanter Mord
übrigens
eigentlich.
Übrigens, er hat oben auf den Rohren gelegen. Nochmal eine ganz andere Frage, wie er da hochgekommen ist und warum das nun der Ort ist, wo er sich versteckt.
Aber Props nochmal für den Poolmord, weil das fand ich wirklich in der ganzen Aufmachung mit diesem Rauch ins Gesicht und dann diese
und dann
schnelle Reaktion, der Kampf im Wasser und dann wie er über diese Stiege dann da raussteigt und das Wasser so an ihm runter abtropft. Chapeau, das war gut.
Sah schon cool aus und vor allen Dingen hat der Film einem auch echt eine Menge Ideen gegeben, wie man dann unsichtbare Menschen doch sichtbar machen kann, weil er musste ja andauernd irgendwie doch zu sehen sein und dann eben mit Qualm und Dampf und so verschiedenen Sachen. Das fand ich schon auch gut. Aber wie gesagt, also gerade auch diese Farbidee, die die eine Frau hatte, war ja eigentlich eine gute Idee, die ganze Farbe auf den Boden geschüttet hat, aber am Ende auch wieder nicht zu Ende gedacht. Und dann hat er sie halt doch gekriegt.
Das stimmt. Also ein Film, den man ohne Bedenken nicht weiterempfehlen muss. aber der uns hier zusammengebracht hat, deswegen ist er schon aller Ehren wert. Das war ganz toll. Vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist und dir diesen Film angetan hast für uns.
Ja, danke schön.
Wir haben dir die DVD geschickt, kannst du ja jetzt in dein Regal stellen.
Und in mein üppiges DVD-Regal, wie wir es alle zu Hause haben.
Ja, absolut.
Neben den VHS-Kassetten.
Kann man ja vielleicht auch nochmal auf einer etwas größeren Feier oder auch mal mit Freunden so in der Gruppe zeigen.
Ich meine, die Weihnachtszeit steht vor der Tür, Schrottwichteln ist überall angesagt.
Da hast du auf jeden Fall schon was. Dann so unauffällig ins Ohr hauen.
Ja. Auch nochmal liebe Grüße an die Leute in deinem Büro. Einer von euch.
Dieses Jahr keine Geschenke von Kevin annehmen. wenn ihr Fragen habt zu diesem Podcast, dann schreibt uns, dann könnt ihr uns auf Twitter erreichen unter dem Handle @wimaf war weg.
Weil Wimaf schon weg war.
Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an folgende Adresse:
wimaf@poolartists.de.
Wir freuen uns, alle eure Fragen zu beantworten. Lieber Kevin, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Komm bitte unbedingt bald mal wieder, wenn du mal wieder Zeit hast, einen Film zu gucken, dann schicken wir dir gerne alles zu. Und wir würden uns freuen, wenn du nochmal unser Gast wärst.
Sehr gerne. Und nur damit wir es einmal verbraten haben, wie geil passt denn bitte Wiedersehen macht Freude zu dem Film, den wir heute besprochen haben eigentlich.
Das stimmt.
Das stimmt.
Eigentlich hätte
leider er
das in den Spiegel sagen müssen, anstatt man sieht sich. Ja.
In diesem Sinne, Leute, habt einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Wiedersehen macht Freude. Wie immer.